Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
Jetzt ist es sogar so weit, dass einige Niersteiner aus der Riesling-Szene Pink eingeladen haben und gesagt, das wäre ja nicht weit vom Frankfurter Flughafen, wenn sie da ist. Und sie ist ja bekannt, weil sie durchaus auch mal in Rom mit Bodyguards Kaffee trinken geht und sowas. Vielleicht wird ja was draus in den nächsten Jahren und Pink kommt nach Nierstein.
Das wäre ja natürlich. Und wir suchen ja auch jährlich in Nierstein eine andere Weinkönigin. Wäre doch mal eine Nummer, wenn Pink denn die Niersteiner Weinkrone tragen würde.
Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir klären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist er wieder, der VRM-Podcast Wein mal eins, immer pünktlich zur Stelle. Wir haben heute ein wunderbares Thema, das wir auch schon mal in der ersten Staffel angeteasert hatten, ja. Wie das Neuhochdeutsch heißt. Wein und Speisen, Neudeutsch auch Food Pairing genannt. Ja, René, Food Pairing, Wein und Speisen, altes Thema, neuer Name, sag mal was.
Ja, ich wollte dich daran erinnern, dass wir vor kurzem herzhaft gelacht haben, als wir vom Falstaff einen netten Satz in Facebook gesehen.
Also das Magazin.
Das ja. Weinmagazin ja. Falstaff, einen netten Satz in Facebook gefunden haben. Wenn du nicht sicher bist, welcher Wein zum Essen passt, dann lass das Essen einfach weg.
Und da hat ja, stimmt, ja.
Was sagst du da dazu?
Also, super. Ja, also, ich finde auch, Essen ist oft viel zu überbewertet. Nee, also, Unsinn. In der Not schmeckt der Wein natürlich auch ohne Brot. Ja, also man muss immer was dazu essen. Es passt zwar super gut, dieses Paar, Wein und Speisen, ist klar. Von Essen und Trinken hat sich schon so mancher ernährt, sage ich an der Stelle immer. Aber denkt dran, Alkohol fördert das Wollen und nicht das Können.
Ja, in der Tat.
Und das heißt also, zu viel Alkohol ist dann eben auch problematisch. Und grundsätzlich, und das denke ich mir, das schwebt so über all dem, was wir auch hier mit dem Podcast bezwecken, es geht nicht darum, sich möglichst viel Wein einzuverleiben, sondern einfach Weingenuss in Maßen. Nur dann ist er auch wirklich ein Genuss und man nimmt ihn auch bewusst wahr. Darum geht es nämlich, das bewusste Wahrnehmen. Und es ist auch gesundheitlich förderlich. Alles, was ab einer gewissen Grenze ist, ist natürlich dann gesundheitlich problematisch.
Ich finde es schön, dass du das nochmal sagst, weil man könnte ja bei uns auch denken, dass wir den ganzen Tag mit dem Thema Wein beschäftigt sind und da jeden Tag wahllos.
Irgendwann müssen wir auch mal schlafen.
Ja, nein, aber es gibt ja tatsächlich viele Menschen, die mit dem Thema Probleme haben und das sollte man so. Wir haben natürlich an dem Genussmittel Riesenspaß.
Ja.
Aber wir sind uns auch unserer Verantwortung bewusst und das finde ich schön, dass du das heute jetzt nochmal sagst.
Nein, ich meine, abgesehen davon, wir beide haben Berufe, ja. Also ich meine, ich trinke abends mal 1-2 Gläser Wein zur Entspannung, zum Genuss oder auch zum Essen, aber dann ist auch gut, ja. Und ich denke, das muss aber am Ende jeder für sich entscheiden, wie er das handhabt, ja.
Die Ansage ist nochmal.
Aber die Ansage ist maßvoller Weingenuss.
Genau.
Genuss, das ist der Stichwort.
Genau, dabei. Das wollen wir jetzt nochmal klar.
Und ich kann keine Ahnung, ab der zweiten Flasche ist das Thema Genuss kein Thema mehr.
Ja, das, ich finde sogar schon ab nach der
ersten. Ja, das war auch wieder ein bisschen ironisch. Ja. Natürlich, also alles, was mehr so als 1-2 Gläser ist, ist schon schwierig.
Ja, ja und das, wenn man 1-2 Gläser jeden Tag unter der Woche trinkt, finde ich das auch schon, also auch bei mir gibt es natürlich Tage und auch mal Wochen, wo ich sage, ich habe da momentan keine Lust zu, dann suche ich mir ein anderes Getränk und das kann Pfefferminztee sein oder sonst was. Und wenn ich dann mal wieder Lust habe, dann trinke ich auch mal ein Gläschen Wein.
Wobei, Pfefferminztee ist ein gutes Stichwort. Der René macht dann immer Klosterfrau Melissengeist rein. Dann ist der Tee auch relativ hochprozentig. Da könntest du auch weiter Wein trinken. Nein, Unsinn. Aber wir sind jetzt gerade so ein bisschen in dieser Spirale drin. Vielleicht kommen wir mal wieder raus
und Wein gehen und
zum Speisen. Thema Wein und Speisen.
Genau. Ja, das ist ein Thema, was in den Weinanbaugebieten über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende gewachsen ist. Im Mittelalter wurde Wein nicht nur als Getränk genutzt, sondern war durchaus auch ein Würzmittel. Wir erinnern uns dabei auch an den Verjus, also von Verjus, also grüner Saft. Es war ein durchaus gängiges Mittel, um die Speisen geschmacksvoller zu machen. Wahrscheinlich hat es auch den einen oder anderen Fehltol übertüncht.
Ja.
Und dieser Verjus wird gewonnen, indem unreife Trauben ausgepresst werden und ist deutlich milder und geschmacklich vielfältiger als Essig. Einige Winzer stellen Verjus wieder her und ergänzen damit sinnvoll ihr Produktangebot. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Andere machen daraus sogar ein Aperitif, der einfach mit Kohlensäure versetzt wird. Und hier in Mainz hatte ich beim Stefan Lempmer in Hechtsheim aus roten Trauben ein alkoholfreies Getränk probiert, dass er gezaubert hat. Fand ich total ansprechend und lecker.
Also Verjus ist tatsächlich ein Thema wieder. Beispielsweise hat ja auch der Frank Heiden in Oppenheim, hat den auf der Karte, aber auch Gehring ist in Niederstein, ja. Und ich habe den, also ich habe den im
auch,
Sommer.
Ja, auch in der Pfalz
und ja, überall. Da ist Thema in Weindeutschland und möglicherweise auch darüber hinaus, gehe ich mal von aus. Ja, ich habe den im Sommer ganz gern mal, weil man kann da wirklich sich so ein alkoholfreies Getränk so mit eiskalt gekühlt, dann ein bisschen Mineralwasser rein, eine Limette vielleicht auch, ja, und ein bisschen, also man kann sich da so ein alkoholfreien, wie nennt sich das Ding?
Cocktail.
Ja, aber diesen, jetzt komme ich nicht drauf, diesen Mode-Cocktail, das gibt's doch gar nicht.
Hugo? Nein.
Ja, egal. Es fällt mir schon wieder ein, René. Was Gutes kommt zurück. Also wie gesagt, Verjus ist ein Thema, gibt es überall oder immer häufiger auch zu kaufen und wäre auch ein Tipp für euch. Kulturhistorisch kann man also sagen, dass Wein und Speisen sich schon immer ergänzt haben. Da dieses Essen und Trinken, das gehört einfach als Paar zusammen. Hat aber auch praktische Gründe, also wenn so ein Wildbret oder ein Fleisch ein bisschen gemüffelt hat, konnte man das in Rotwein einlegen und garen und da konnte man dem Gast vielleicht auch eher den Missliebigen noch dem einen oder anderen das andere ein Stück noch durch unterjubeln. Abgesehen davon hat das Produkt dann auch so, also dieses Einlegen in Rotwein hat dem Produkt auch so diesen animalischen Duft genommen.
Französisch Goût.
Ja, genau. Daraus entstanden dann aber auch durchaus so Klassiker, wie das durchaus bei Gourmets und Gourmands, also ich bin eher Gourmand, du bist eher Gourmet, geschätzte Bœuf Bourguignon.
Das mache ich heute.
Oh, schön. Tatsächlich. Und ich habe schon wieder keine Einladung.
Ja.
Aber egal. Auch dabei wird das Fleisch mit Wein gebeizt und dann stundenlang sanft geschmort. Und idealerweise fällt das dann quasi auseinander. Mhm. Also das ist, wie man so sagt, das zergeht dann auf der Zunge. Ja? Wein macht das Fleisch nämlich mürbe und zähes, minderwertiges Fleisch konnte dann eben in früheren Zeiten auch noch aufgepimpt werden. Ich denke mir mal, dass ich weiß genau, ob das heute noch aus diesem Grund so üblich ist, weil ich denke,
wir
haben heute ganz andere Qualitätsmaßstäbe.
Ja, aber das war jetzt einmal so da. Und war so die Kernidee. Geht man einmal von Deutschland aus, sind die Regionen durchaus früher in Bier- und Weinregionen unterteilt gewesen.
Teilweise auch heute noch.
Ja, gibt aber auch Schnittstellen. Ja. Dementsprechend hat sich daraus dann auch die regionale Küche und ihre Kombinationen entwickelt. Und schaut man sich heute noch zum Beispiel mal Franken an, dann gibt es immer noch die Unterscheidung in Bier- und Weinfranken.
Stimmt.
Oftmals bekommt man heute in den fränkischen Restaurants und Gaststätten Wein und Bier mit den korrespondierenden Speisen angeboten. Und wir beide wissen ganz genau, so ein zischendes Bier nach Weingenuss ist einfach herrlich. Aber Tom, da kannst du ja noch aufgrund familiärer Bezüge von deinen Erfahrungen in Franken mal berichten.
Ja, also ein Teil meiner Familie, nämlich meine liebe Cousine Kerstin mit ihrem lieben Mann Henk und der Bianca und so weiter. Also ich möchte jetzt nicht meine ganze Familie aufzählen, aber jedenfalls die wohnen in der Nähe von Bayreuth. Und das ist eindeutig Bierfranken, ja, also eigentlich Oberfranken oder Nordfranken, mhm. ja, da muss man sagen, da ist eben Bier und da gibt es fast in jedem Ort oder in ganz vielen Orten noch kleine Brauereien.
Gasthausbrauereien.
Mhm. Und es gibt dort auch als touristisches Highlight, wer denn in der Gegend mal ist, gibt es Brauereiwanderungen. Mhm. Oh. Die werden angeboten, mhm. ja. Und da ist nur ein Rundwanderweg, es gibt da verschiedene, ja, also je nach Region unterschiedlich. Ich war da mit dem Henk mal unterwegs gewesen auf einem, wir sind da so insgesamt 20 Kilometer gelaufen am Gang, also von morgens bis abends. Gut, gegen Abend hin fiel das Laufen ein bisschen schwerer, aber auf jeden Fall läuft man dann so die einzelnen Orte an und dann gibt es auch so Favoriten, da hat ja jeder so seine Hausbrauerei, wo er sagt, da ist es gut. Und in jeder Hausbrauerei gibt es auch eine Spezialität beim Essen. Mhm. Also es hat nicht jeder das Gleiche. Mhm. Der eine hat das schwarz geräuchert, der andere hat, keine Ahnung, irgendwas anderes, Pressack oder so. Ja. Also auf jeden Fall, es gibt dann auch in jeder, man weiß ganz genau, also die Einheimischen wissen ganz genau, wenn ich in dieses Lokal mit der Brauerei gehe, dann esse ich natürlich dieses Gericht. Mhm. Ja. So, das ist generell so ein Tipp, wenn es sowas gibt, immer mal so ein bisschen auf die Einheimischen hören, ja, oder gucken, was essen die so. Die wissen schon genau, warum sie dieses oder jenes Gericht bestellen. Weinfranken, auch da war ich schon unterwegs und da muss man sagen, das ist so die Gegend Unterfranken, Mittelfranken, Mainfranken. Main ist auch gleich Weinfranken, also am Main entlang, da wachsen da die Reben. Würzburg, die Gegend.
Ich wollte gerade sagen, ja. Sommerach oder wie heißt
der? Sommerach, ja, genau. Eschendorfer Lump, ja, also Eschendorf mit den Sauers.
Muss ich auch mal wieder hin.
Bauen, ja. Also super und auch da gibt es eine ganz tolle Gastronomie, die auch auf den Wein eingeht und da muss man sagen, was mir in Franken generell auffällt, also auch gerade jetzt in Nordfranken, weil ich da auch meine Kindheit zeitweise sehr verbracht habe und auch meinen so in jungen Jahren war ich da öfter, da gibt es ganz häufig Gasthaus. Der eine Sohn betreibt das Gasthaus, der andere Sohn betreibt direkt nebendran die Metzgerei. Mhm. Das heißt also, das ist eine ideale Paarung. Das heißt also, man hat, da wurde auch damals noch geschlachtet, ja, und das heißt, man hat das also alles ganz frisch aus der Metzgerei dann in die Gastronomieküche gebracht. Und diese Paarung gibt es heute noch, aber wie so vieles, ist da auch einiges im Fluss. Es ist nicht mehr überall so, aber aus der Erinnerung heraus habe ich das und das kennzeichnet ist für mich auch immer noch so ein bisschen Franken. Als obersten Merksatz, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, können wir uns dann notieren, bei Wein und Speisen gibt es entweder die harmonische Herangehensweise oder wir wollen die Wechselwirkung haben und Kontraste hervorheben. Und beides ist möglich und da gibt es auch kein richtig und falsch.
Nein, aber es gibt so ein paar Grundsätze, die man mal beachten sollte. Mhm. Und das da haben wir ein paar aufgestellt und haben gesagt, also Wein und Speisen aus einer Region passen eigentlich immer gut zusammen. Bin ich also in einer Weinbauregion und kehre dort ein, dann sollte ich auf alle Fälle jetzt auch regionalen Wein und regionales Essen bestellen. Mhm. Das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt in die Toskana fahre und deutsche Schnitzel essen. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt am Mittelrhein bin und will dort vom Toni Joost was Leckeres trinken, nichts gegen Pizzerien oder sonst wie, aber wenn ich dort da bin und will da Kultur, Land und sowas erkunden, dann finde ich, gehört auch das Essen dazu.
Also beim Wiener Schnitzel beispielsweise eben den Grüne-Weltliner.
Ja eben, da komme ich ja noch dazu. Also im Elsass würde auch keiner Schokrut ohne Riesling genießen, im Schwarzwald den Schinken ohne Spätburgunder. Bœuf Bourguignon hatten wir ja schon mit dem Pinot Noir.
Also auch Spätburgunder.
Genau, Spargel mit Gutedel oder wie du schon gesagt hast, also Wiener Schnitzel mit Grüne Veltliner. Das sind dann die Kombis, die Spaß machen und wo Gericht und Wein auch zusammengewachsen sind.
Und zwar über Jahrzehnte, Jahrhunderte.
Mhm. Dann gibt es noch einen Merksatz, einfache Speisen sollte auch ein einfacher Wein sein. Also wir hatten es ja in einer Folge mit unseren Shoppen bei den Prämierungen. Wenn ich so eine Jauselbrette irgendwo habe oder bei uns heißt es ja Minkelcher von Minkel aus dem Französischen, also klein geschnittene Brotstückchen mit Toppings oder mit Leberwurst mit Spundekäse oder sonst wie. Also da soll es halt auch, und da trinke ich jetzt keinen Lagenwein dazu, das macht keinen Spaß. Und umgekehrt ist es aber so, gehobenes Essen sollte dann auch schon ein gehobener Wein sein.
Ja.
So, wenn ich ein Bœuf Bourguignon mache, dann ist das ja so, dass ich da sehr viel Arbeit auch reinstecke, bis ich das Gericht fertig habe und das will ich ja auch haben. da will ich jetzt nicht einen einfachen Liter Rotwein trinken, sondern da will ich dann schon einen gereiften.
Ja, ich habe es schon einfacher, ich esse es nur.
Ich verstehe. Und trinkst.
Ja.
Und sinnvoll ist es, sich an den Aromen zu orientieren.
Ja.
Also kräftig zu kräftig, leicht zu leicht.
Mhm.
Wie ich schon gerade gesagt habe, so ein Schmorgericht braucht einfach einen gehaltvollen Wein. Und ein zarter Fisch wird durch die Opulenz eines Weines durchaus erschlagen. Nichtsdestotrotz, früher hieß es ja immer Moselwein zum Fisch. Also wenig Alkohol, eine gewisse Fruchtigkeit, aber auch eine gewisse Säure, die das umschlossen hat. Da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Umso herzhafter oder salziger eine Speise wird, desto eher passt ein säurebetonter Wein. Da wirken dann einfach die Gegensätze. Wer Süße und Gewürze in einem Gericht heben möchte, greift dann eher zu einem alkoholreichen Wein. Umgekehrt mildern süße Weine die Bitterkeit eines Gerichtes. Und süß-salzige Speisen, so wie wir sie oft in Asien finden, schmecken auch mit mineralischen Weinen gut. Riesling Cabernet ist da ein gutes Beispiel, aber auch Bouquetweine, allen voran Gewürztraminer mit feiner Restsüße, sind für diese sehr würzigen Speisen oft sehr gute Pater.
Ja, vielleicht hier ein kleiner Exkurs eingeschoben, nämlich durch die Globalisierung werden die Weine aus den Anbaugebieten heutzutage natürlich auch mit Speisen kombiniert, die sehr ungewöhnlich sind. Also Küchen aus Asien, Mexiko, Norwegen mit ganz eigenen Speisen, Gewürzen und Esskulturen werden heute mit Weinen der Welt kombiniert. Gerade da zeigt es sich, dass unsere deutschen Silvaner und Rieslinge sehr flexibel sind.
Das stimmt.
Gerade dann, wenn es sich um gereifte Weine handelt, da muss man sagen, die passen auch zu vielen Küchen, die also jetzt nicht angestammt hier aus dem Gebiet stammen. Und trotzdem passt dieses Food Pairing dann in diesem Sinne sehr gut.
Ja, und da nochmal ein kurzer Exkurs. Momentan geistert ja Pink, diese Pop- und Rocksängerin, ja, durch die Weinszene, weil sie sich als Amerikanerin geoutet hat, dass sie absolut den deutschen Riesling schätzt und das überhaupt nicht verstehen kann, warum das nicht jeder trinkt.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Jetzt ist es sogar so weit, dass einige Niersteine aus der Riesling-Szene, Riesling City, Pink eingeladen haben und gesagt, das wäre ja nicht weit vom Frankfurter Flughafen, wenn sie da ist. Und sie ist ja bekannt, weil sie durchaus auch mal in Rom mit Bodyguards Kaffee trinken geht und sowas. Vielleicht wird ja was draus in den nächsten Jahren und Pink kommt nach Nierstein.
Das wäre ja natürlich. Und wir suchen ja auch jährlich in Nierstein eine andere Weinkönigin. Wäre doch mal eine Nummer, wenn Pink denn die Niersteiner Weinkrone tragen würde.
Ja, oder vielleicht spielt sie auch mal bei der Sommernacht. Müssen wir mal gucken. Zurück zum Fleisch und fettem Essen. Also fettes Fleisch verträgt einfach gut balancierte Rotweine, die so ein bisschen Struktur, Power und Konzentration haben und der Gegenseite mit Struktur, Power und Konzentration auch Paroli bieten können.
Mhm.
Andererseits sorgt das Fett dafür, dass der Rotwein harmonischer wird. Fruchtige Speisen passen gut zu fruchtigen Weinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Schweinebauch mit Honigglasur nehme, dann passen da natürlich auch mit der fantastisch Bouquetwein.
So was isst du?
Ja, das ist ja eher so ein ganz asiatischer Style. Also bei denen ist ja oft so, dass die alle vier Komponenten in einem Gericht haben. Also süß, sauer, bitter und süß.
Also sehr kalorienarm auch dann.
Ich finde, das ist gar nicht, weil der wird ja ganz lange gegart und der tritt ja sehr viel Fett auch aus.
Ja, da spricht der Spezialist. Ihr seht, ich habe da überhaupt keine Ahnung von und wäre ich besser ruhig geblieben.
Nein, alles gut. Ich kläre die Laien gerne auf. Also ist überhaupt kein Thema.
Also auch mich.
Nein.
Nein, beim Essen muss ich auch sagen, da hast du die Nase ganz klar vorn. Für mich ist da bei Eierravioli Schluss.
Eierravioli. Da wüsste ich aber jetzt gar nicht, was man dazu trinken kann. Vielleicht doch so ein mussierender italienischer Rotwein vielleicht.
Ja, oder wie ich es mache, Wasser.
Ja, alles gut. Also, zurück zum Schweinebauch mit Honigglasur. Da passen natürlich, wie grundsätzlich zu allen asiatischen Speisen, halt Bouquetweine sehr gut dazu. Die sollten aber dann schon auch so eine gewisse Restsüße mitbringen. Gewürztraminer, Kerner, Bacchus, Muscat. Hier aber Vorsicht bei Dessert. Der Wein sollte immer süßer als der Nachtisch sein, sonst wirkt das fad.
Da habe ich also auch schon wirklich blaue Wunder erlebt, wenn der Wein mit der Süße der Nachspeise nicht mithalten kann, mhm. ist das eine Katastrophe.
Das ist dann nicht lustig und nee. Auch nicht schön. Und
kein Genuss.
Ja, genau. So, und die letzte Grundregel, die wir jetzt erstmal gesagt haben, ist, sauer plus sauer ergibt sauer im Quadrat. Also bei einer Salatvorspeise mit einer Vinaigrette oder bei einem gegarten Fisch, der nur mit Zitronensaft gegart wird, wie es die Chilenen oder sowas mhm. machen, ja, da sollte man jetzt nicht zu sehr säurebetonte Weine zunehmen, weil wie gesagt,
das ist schon gar nicht, wenn man so einen empfindlichen Magen hat wie ich. Also ja. bei Säure, wer säureempfindlich ist, Vorsicht.
Also gute Kombis sind daher süß, 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 sauer, süß, salzig, süß, bitter. Mineralisch und sauer, mineralisch und bitter. Und noch ein Merksatz als Überschrift noch, der Fettgehalt und die Zubereitungsart vom Fleisch und Fisch bestimmen die Auswahl des Weines. Nicht die Farbe. Also man hat ja immer
da gesagt. Das hat man ja bei den Weinirrtümern schon gehabt. Genau,
dass man sagt, Rind zu Rind geht. Als Beispiel, also ein Rind aus dem Wok mit scharfen Aromen und zu Rind haben wir ja dann gesagt, sollte es eigentlich früher immer Rotwein ja, sein, ja. aber durch die Zubereitung mit Schärfe benötigen wir da aber eher was Restsüßes, Fruchtiges. Mhm. So. Die Soße ist auch eigentlich immer wichtiger als die Hauptzutat. Machen wir mal ein Beispiel mit Huhn. Wenn man jetzt einen Huhn nimmt, gebraten, oder einen Huhn nimmt mit einer cremigen Sahnesoße, mit Morscheln, oder wenn man hingeht und sagt, ist es vielleicht nur gedünstet oder ist es asiatisch mit sehr vielen Aromen. Also man muss immer so ein bisschen darauf achten, zu sagen, was ist die Begleitung oder wie ist das Huhn
zubereitet? Wie ist es gemacht? Ja, also wie genau. ist es zubereitet und was für eine Soße gibt es da oder wie ist das gewürzt? Ja, also genau. In welche Richtung geht das?
Hier ist sie wieder. Wie in jeder Woche unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn! Heute habe ich einen Kracher dabei. Du wirst Augen machen.
Schon wieder.
Du wirst Augen machen, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar haben wir den 2018er David Spieß Dittelsheim-Hessloch. Und zwar eine Rotweincuvée, die er nennt Davids Goliath Trocken. Erstmal so ein bisschen was zum Weingut, weil das Weingut gibt es noch gar nicht so lange. 1958 wurde das Weingut von Werner und Elli Spieß gegründet. Seit 2014 ist Sohn David dabei. Seit 2018 trägt das Weingut auch schlussendlich seinen Namen. Nach der Winzerausbildung bei, man höre und staune, Bassermann, Jordan und Rings.
Der Pfalz, beides genau, Top-Weingüter.
Top-Weingüter.
Rings, vor allem mit für Rotwein auch sehr bekannt.
Studium in Geisenheim. 2011 krönte er seine berufliche Laufbahn schon mal mit dem Titel bei einer europaweiten Berufswettbewerb der Winzer. Da hat er auf dem Treppchen gestanden. Und 2020 konnte er den Titel Bester Jungwinzer DLG nach Rheinhessen holen. Mhm. Leitmotiv von ihm, Wein fürs Leben. Inspiriert durch die Aussagen der Oma, die das Weingut mit ihrem Mann gründete und es als ihre Lebensaufgabe sah. Auch für David ist es ein Lebenswerk. Ökologie, Kundenbindung und soziales Engagement sind ihm wichtig. Bei einer Rundreise in Uganda hat er Junglandwirte vor Ort kennengelernt und den Mangel an Ausbildung und Markttransparenz erkannt. Und da macht er mit bei einem Projekt, macht einen Wein und ein Teil des Erlöses geht in ein langfristiges Bildungsprojekt in Uganda.
Alle Achtung.
Der Name Wurzel und Wind soll, also so heißt der Wein, Heimatverbundenheit und Weltoffenheit widerspiegeln. Aha. Und da muss ich sagen, Hut ab.
Absolut.
Dieser junge Mann finde ich absolut geil, dass man sagt, uns geht so gut und es gibt Menschen, denen es nicht so gut geht und da haben wir auch eine Verpflichtung. So, aber jetzt mal zu Davids Goliath. Boah, die Farbe ist schon sensationell. Ja, was soll ich sagen?
Also das ist schon auch ein richtiger Kracher.
Das ist ein absoluter Kracher, boah. Weil wir haben, Männers, wir haben Schokolade, Blaubeeren, Zigarettenkasten, also so ein bisschen Humidor, Johannisbeersäure. Ich sag's mal ganz übertrieben, das ist für mich ein Bordeaux-Blend mit rheinhessischen Wurzeln.
Ja, und ich sag's nochmal überspitzter. Wenn die Winzer im Bordeaux so einen Wein so trinkfertig nach so kurzer Zeit hinbekommen, auch wenn
die Hora schreien.
Dann
der ist drei Jahre alt.
Der ist 3 Jahre alt, also quasi ein Säugling, also für französische Verhältnisse. Und noch nicht mal das, ja. Dann würden die Hurra schreien, wie du schon gesagt hast. Das ist wirklich ganz großes Rotweinkino. Da ist dem David Spies wirklich ein ganz, ganz toller Wein gelungen. Natürlich selektioniert, garantiert und sehr, sehr gut begleitet auch. Also,
kann ich noch was zu sagen?
Ja. Und
zwar, ich hatte ja Bordeaux Blend jetzt so vollmundig gesagt. Bordeaux Blend haben wir 2 Sorten drin, Merlot und Cabernet. Und man höre und staune, und das finde ich auch geil, Portugieser.
Ja.
So, wir sind ja beide sehr große Portugieser-Freunde, dass man sagt, es gibt ja zum Glück in Rheinhessen einige Winzer.
Wir hatten es ja beim Klaus Galle schon mal gehabt.
Da einen Fokus drauf haben und jetzt, dass da einer hingeht und sagt, hier, ich kombiniere mal.
Ja. Wobei der Portugiese auch da, das war kein Portugiese, den man für Weißherbst liest, sondern das war wahrscheinlich schon auch ein stark selektionierter.
Ja, das muss man auch sagen. Der nimmt die besten Rotweintrauben des Jahrgangs, die wandern 18 Monate in kleine Barriques und werden danach küvettiert.
Ah, okay.
Ja. So, und hier zeigt sich ja dann auch der Könner, denn die einzelnen Fässer sollen ein harmonisches ganzes Bild geben. Also
die Summe muss besser sein als
jedes Einzelteil.
Ja, genau. Ja,
cool. So, und im Duft haben wir ja schon gerade gesagt, wir finden aber auch so ein bisschen Waldbeeren. Die Schokolade ist drin, die Würze ist drin, die durchaus kräftigen Tannine, die der jetzt noch hat, obwohl die auch sehr weich schon eingebunden sind.
Ja, absolut.
Versprechen aber ein langes Leben. Das heißt also, wir würden den schon auch so die nächsten 15, ich gehe jetzt mal ganz krass drauf, ich sage, den kann man 20 Jahre trinken. Was wir nur empfehlen würden, wir würden ihn auf jeden Fall karaffieren. Das heißt,
im Moment ja.
Der wird im Moment, weil er noch so ein bisschen.
Also, wenn er dann deutlich gereift ist, würde ich nicht mal dekantieren.
Ja, kann man trotzdem nochmal. Aber jetzt würde ich ihn wirklich. Ich würde ihm
im Moment geben. Ja. Weil dann hat er durch die Oberfläche hat er auch nochmal ein ganz anderes Aromenspiel. Ja.
Genau. Ja. Also, absolute Granate, und ich bin froh, dass wir den im Weinsinn der Woche haben. Die Daten: 0,5 Gramm Restzucker, 5,2 Gramm Säure, 14 Volumenprozent Alkohol und ein sensationeller Preis für diesen Aufwand, der bei diesem Wein. Und
für die Qualität
von ihm. Und man muss auch den Aufwand mal sehen. Ja. Du musst ja sehen, dass du alles einzeln, dann alles in die Fässer, dann Küvertier. Also du nimmst das Produkt ja
bis. Ist schon klar, jetzt sag, was er kostet.
15 Euro.
Da würden die Franzosen auch Wasser in die Augen bekommen, wenn sie so
einen Wein. Wir raten, es wird nicht weitergegeben nach Frankreich. Bitte, das trinken wir im eigenen Land.
Ja gut, ein bisschen was sollen sie ruhig auch haben.
Ja gut, ein bisschen was geben wir ab, aber nur ein bisschen.
Ich wollte jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein paar Beispiele anhand der Rebsorten so mit auf den Weg geben. Also Silvaner, ja, den ich sehr liebe, du auch, ich weiß es, ist ein Allrounder und der passt im Prinzip je nach Ausbaustufe, also mit Holz oder ohne, mit viel oder wenig Extrakt, zu vielen Speisen. Man muss immer mal gucken, was ist das für ein Silvaner und mir dazu eine Speise suchen. Da gibt's ganz viele. Also beispielsweise leichte Silvaner passen gut zu Gemüseküche, zu Fisch und Spargel. So gereift im Holz ausgebaute Silvaner, die auch einen Schmelz haben und eine gewisse Opulenz schon auch mitbringen, schmecken auch zu weißen Fleischgerichten. Was ist das? Beispielsweise Huhn in Cremesoße oder auch Schalentiere. Ja. Also bei Riesling ist das ähnlich, das haben wir vorhin auch schon gesagt, da gibt es, also deshalb ist der Riesling auch so international, so flexibel auch zu anderen Küchen zu kombinieren. Ein leichter Riesling passt also sehr gut zu Fisch, ja. Und restsüße Rieslinge schmecken einfach wirklich super zu indischer oder asiatischer Küche. René, hast du eben auch schon nochmal geschildert, ja. Diese Süße mit den Gewürzen, das passt einfach gut. Die Rieslinge, wenn die so ein bisschen restsüß sind oder so halbtrocken, ja, die puffern dann die Schärfe dieser asiatischen Gerichte, weil die oder auch die Indier, die kochen ja mal schon mit Schmackes, ja. Und die Süße puffert das ab und auch so mal so der Gewürztraminer, Kerne, der Bacchus wären dann so Weine, wo man dann sagen könnte, die könnte man da zu diesem Zweck eigentlich ganz gut
nehmen. Ja, fantastisch. Ja. Also das passt sehr gut. Und Burgunder, also leichte Burgunder, sind auch eher unkompliziert, ähnlich wie bei Silvaner und Riesling. Durch die hohen Extrakte und Alkoholwerte, die wir aber oft bei den Burgundern haben, zudem oft auch mit dem Holzausbau, sind diese Weine limitierter als die Allrounder, würde ich sagen. So, da muss man dann schon genau gucken, was man macht, weil diese Weine haben ja eine gewisse Opulenz und nicht so eine Leichtigkeit. Die brauchen dann schon einen Gegenstand.
Ja, also gut, es gibt auch viele meiner Berufskollegen, die sagen, ach, ich möchte ganz gerne diesen filigranen Grauburgunder und Weißburgunder, muss ja auch ganz schlank sein. René, wir beide sind eigentlich eher so die Anhänger so von der Opulenz.
Wir sind die Barocktrinker.
Ja, genau, wir sind so die Rubensfrauen unter den Grauburgundertrinker.
Ja, das kann man ruhig sagen. Beim Sauvignon Blanc ist auch, wissen wir aus dem Ausland, Fisch und Meeresgetier, Huhn und Schweinefleisch. Merksatz da ist vielleicht knackig frische bis blumig aromatische Weißweine. Da sollte man mal so, gerade beim Sauvignon, dann sagen, ist der eher so dieser grüne, knackig frische Paprika-Typ, Stachelbeer-Typ. Oder ist es so ein bisschen mit einer gelben Aromatik, wo wir sagen, da kann es auch mal so ein Thunfisch mit Mango oder sowas sein.
Also bei dem knackig frischen und so, bei dem grünen Typ, da würde ich auch bei den Speisen aufpassen, auf die Würze. Also das sollte jetzt auch nicht so sauer, so säuerlich
gewürzt sein. Nein, das darf nicht.
Weil das wäre wirklich Gift, also das würde auch nicht passen.
Ja. Genau. Und dann haben wir noch einen vergessen, Müller-Thurgau. Das ist so der Wein, entweder für die einfachen Speisen, das hatten wir vorhin ja mit der Bretteljause, passt aber auch gut als Partner, wenn er so ein bisschen restsüß ist, zu würzigen Komponenten. Also auch der wäre mit seinem Bouquet sicherlich gut geeignet, weil der oftmals ja auch so ein bisschen Muskattönchen hat.
Und auch der ist in der Regel schon auch, ich habe den Müller, den verbinde ich immer, Klammer auf, Rivaner, Klammer zu, verbinde ich immer so mit Fruchtigkeit.
Ist er ja auch. Ja,
und
einer gewissen Würzigkeit.
Ja, das auch.
Deswegen denke ich, wenn der ein bisschen mehr Zucker hat, also nicht knochentrocken ausgebaut ist, dann ist das auch ein absolut toller
Asiatisch,
Partner.
Indisch.
Genau.
Ja, absolut.
Toller Partner für solche Sachen. So, und dann haben wir noch bei den Roten mal Spätburgunder. Dunkles Fleisch mit viel Soße, Rouladen, Braten. Aber, was man auch sagen muss man nicht auf ein ausländisches Produkt greifen, wenn man ausländisches Essen genießt. Ja. Der passt auch sensationell zu Pasta und Pizza.
Bei Pizza, weil die auch viele Röstaromen haben, da würde ich aber auch schon versuchen, einen kräftigen Spätburgunder zu nehmen, der vielleicht auch so ein bisschen aus dem Barrique kommt, damit der auch so Röstaromen hat. Also ich finde ihn, also, oder zumindest Tanningerüstelter haben. Ja?
Ich glaube, da würde ich eher auf einen greifen, der sehr fruchtig ist und den ich leicht kühlen würde.
Ja, geht auch. Wir haben ja früher...
Also es muss nicht das große Holz dann sein.
Ja, du erinnerst dich in unserer schlimmen frühen Jugendzeit, haben wir ja auch den eiskalten Lambrusco dazu getrunken.
Es gibt,
was super passt.
Es gibt sensationelle Produkte aus dieser Range. Ich erinnere an eine Weinmesse in Meran, wo ich mal war. Da war es zur späten Stunde, dass die mich fast an dem Stand, also das war eine Manufaktur, die da ein Top-Produkt gemacht hat und die haben da kleine Käsekuchen dazu gereicht. Und die mussten mich vom Stand vertreiben, weil ich gesagt habe, darf ich nochmal? Also da gibt es auch Qualitätsunterschiede. Also
ja, natürlich, natürlich.
Lambrusco 2 Liter oder Handmanufaktur.
Ich muss mich vielleicht bei dem Spätburgunder ein bisschen korrigieren. Also nicht unbedingt Barrique, was mir ankommt. Also ich hätte dann schon ganz gern zu dieser Pizza, weil ich erinnere mich da so ein bisschen an den Chianti oder so. Italienische Rotweine.
Fruchtig.
Ja, fruchtig, aber auch schon mit einem gewissen
Tanningerüst.
Ja. Also das Tanninige braucht schon. Also diesen typischen deutschen Spätburgunder, der so ein bisschen auch kaminrot ist und der sehr viel Frucht zwar hat, aber wenig Tannin, den würde ich vielleicht dazu nicht trinken.
Und auf jeden Fall nicht mit 25 Grad, sondern das hatten wir ja auch in einer Folge. Bei sowas darf der ruhig ein bisschen angekühlt sein. Das heißt, der sollte 14, 15, 16, 16 schon die Obergrenze, der darf ruhig ein bisschen gekühlt auf den Platz kommen. Und gerade weil er gekühlt, weil ich das mag, würde ich kein Holz nehmen, weil das wirkt dann oftmals
blöd. Ich nehme das Holz hiermit in aller Form zurück.
Gut, aber wie gesagt, das ist ja auch Geschmackssache.
Ja.
So, und dann bleibt noch eine große Gruppe, das sind die schweren Rotweine, so Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah und sowas. Da darf es halt schon Steak sein, Rostbeef, Ente, Wild. So,
und vielleicht sogar eine Wildente.
Ja, zum Beispiel. Das könnte sein. Aber du hast jetzt noch ein Thema.
Käse schließt den Magen. Käse ist aber auch ein schwieriges Thema. Haben wir in der ersten Staffel, also für unsere Stammhörerinnen und Hörer, erinnert euch an Weinirrtümer und Weinmythen. Und da haben wir dann gesagt, ja, Rotwein und Käse. Ja, Käse ist schwierig. Denn es gibt Käse, die harmonisieren eigentlich nur mit Weißwein. Mhm. Andere brauchen aber den Rotwein. Ein guter Mittelweg ist oft der Rosé. wenn er trocken und kräftig ist. Und die Erklärung ist einfach, denn meistens ist die Säure so ein bisschen prägnanter noch als bei den Weißweinen. Und sie bringen zusätzlich die Aromen des Rotweins ein. Ja, so ein guter Mittelweg, habe ich ja eben auch schon gesagt. Und auch hier gelten aber noch weitere Regeln. Kommen Käse und Wein aus der gleichen Region, ergibt sich das perfekte Paar. Bei Süße und Säure sollten sich Wein und Käse nicht zu ähnlich sein. Also hier ist eher der Kontrast spannend. Also säuerlicher Käse zu süßem Wein. Fruchtiger Wein passt zu fruchtigem Käse. Da sollte man bei den Aromen auf Harmonie achten. Der Käse sollte den Wein nicht erschlagen. Also milder Wein, milder Käse, gereifter und würziger Käse. Also umso mehr dies der Fall ist, desto gehaltvoller muss der Wein sein. Und serviert man eine Käseplatte, so sollte sich der Wein immer nach dem intensivsten Käse richten. Oder man bietet einfach mehrere Weine an. Und ich hatte es ja bereits in der ersten Staffel mal erwähnt, die meisten Käsesorten gehen mit Weißweinen besser als mit Rotwein.
Ja, man höre und staune.
Ja, und jetzt nochmal zu den Kontrasten, also mit diesem kräftigen Käse. Also wenn man so einen Roquefort-Käse hat, also einen Schimmel, Blauschimmelkäse, ja, und wenn der so richtig kräftiger ist, dazu eine Gewürztraminer Auslese oder so trinken, gigantisch.
Ja, oder ein Solaris. Unser Lieblingsauslese Solaris. Aber als Tipp nochmal von uns, es gibt auch jetzt gerade über dem Rhein hier den Rheingau-Affineur, kenne ich seit Jahren, weil der Rainer Wex und seine Tochter mich seit Jahren begleiten bei meinen kulinarischen Veranstaltungen, insbesondere beim Park der Genüsse. Und das ist also, der Rainer Wex hat jahrelang in der Käseindustrie gearbeitet und hat dann angefangen im Rheingau bei einem befreundeten Winzer im Keller Käse zu affinieren. Also das sind Leute, die kaufen fertige Produkte und veredeln diese Käse nochmal. Gerade im Südelsass gibt es da auch einen Monsieur Henri, da muss ich auch mal hin. Aber der Rainer Wex...
Monsieur Henri in Frankreich, habe ich schon mal gehört.
Im Elsass.
Ach, im Elsass.
Du Toller. Also Rainer Wex, Rheingau-Affineur und seine Tochter, und die lassen veredeln Käse im Keller bei einem Winzer und bieten auch Seminare an. Das geht zu Wein und Käse und geht sogar so weit, dass der Rainer Wex anbietet. Und waren wir da nicht auch mal zusammen und haben uns das angeguckt?
Nee, aber der war ja bei Direkt ein Wein dabei.
Nein, aber wir waren doch mal drüben und haben uns das angeguckt und dann hat er uns noch gezeigt, und das wollte ich eigentlich erzählen, dass man mit ihm zusammen seinen eigenen Käse mal mittags in einem Workshop machen kann. Also ganz schön, wenn die Zeiten vorbei sind, Rheingau-Affineur unbedingt mal besuchen. Und die Webseite, die Käse, die produziert werden. Und da gibt es wunderbare Kombinationen, zum Beispiel ein Blauschimmel-Käse mit Lakritz und Schokolade, glaube ich, war das. Also eine Kombi, wo ich gedacht hätte, ey, das passt nie. Mhm. Aber fantastisch. Schmeckt wunderbar.
Ja, also Käseaffineure, da gibt es quer über die Republik verteilt hier auch mehrere, liegt durchaus im Trend, weil Käse ist, denke ich mir, auch so eine Speise, die, da gibt es, ich habe das Gefühl, immer mehr Anhänger, und ich habe auch das Gefühl, es gibt immer mehr Käse, also egal wo ich hinkomme.
Ich könnte ohne Käse nicht leben, ich mag
ja,
nicht, also wenn ich irgendwo im Elsass bin oder wenn ich unterwegs bin, auch jetzt in Aachen oder sonst wo, da gibt es ja fantastische Käsehändler, ja. Weil klar die Nähe zu Belgien, Holland.
Ja, aber auch gerade diese affinierten, also diese verfeinerten, veredelten Käse, ja. Gigantisch.
Aber als Tipp nochmal auch noch von uns, Chardonnay und Burgunder zu Weichkäsen mit dem weißen Schimmelpilz gehen ganz gut, wenn sie nicht zu säurebetont sind. Mhm. Milde Schnittkäse würde ich ein restsüßer Riesling oder ein gekühlte leichte Spätburgunder nehmen. Bei würzigen Hartkäsen reife und fruchtige Riesling oder Weißweine. Kann auch, wie wir vorhin gesagt haben, ein Rosé sein, also ein guter Mittelweg. Oder ein leichter Rotwein. Es gibt ja auch wirklich so leichte Rotweine, die, ja. Und Blauschimmel ist ja immer so eine Sache, da hast du es ja schon gesagt.
Ja.
Da geht der eine oder andere Rotwein. Da finde ich es aber manchmal besser, wenn das so was Aufgespritztes ist, wie, also aufgespritzt bedeutet, das sind Weine, die mit Alkohol versetzt werden, wie wir es bei Madeira, Sherry oder Port kennt. Und bei Rotschimmel ist ein Bouquetwein mit Restsüße prima. Gewürztraminer und Munster zum Beispiel. Das ist ja eine Region, das ist gewachsen, das passt wie Faust aufs Auge. Mhm. Aber ausprobieren ist dabei auch immer ein guter Rat.
Ja, also Tipp von uns, Es gibt vielfältige Angebote von Winzern, die mit Gastronomen zusammenarbeiten und auf ihren Höfen kulinarische Tage anbieten. Mhm. Und da kann man sehr viel ausprobieren und dabei genießen. Und die Angebote, das muss man auch mal sagen an der Stelle, reichen oft von Fingerfood-Kombis über diverse Hauptgerichte bis hin zu Desserts und Schokolade. Und schaut euch einfach mal um in eurer Umgebung. Auch Caterer und Restaurants bieten das neben Kochkursen mittlerweile auch Weinerlebnisse an. Ich wollte noch mal ganz kurz was zum Thema Wein und Schokolade sagen. Das war hier vor einiger Zeit mal total in. Mhm. Ja, gibt's immer noch, aber nicht mehr so ganz im Fokus. Mhm. Aber es gab mal eine Zeit so vor, ach, keine Ahnung, 15 Jahren oder 20 Jahren, Wein und Schokolade, Wein und Schokolade. Hast du überall Wein und Schokolade bekommen?
Also keine 20 Jahre, die letzten 5 war das auch immer so ein Thema.
Ja, es ist zum Beispiel wieder aufgepoppt. Mhm. Also ich habe das vor 15 Jahren schon, lass es 10 Jahre sein, aber nee, egal. Auf jeden Fall, das ist so eine Nummer, ich fand das ganz spannend, aber ehrlich gesagt, also dann die Schokolade im Mund schmilzen lassen, dann den Wein drüber gießen, dann das beide im Mund, beides im Mund behalten, das ist ein Event, das ist gesellig auch, ja, aber es ist ehrlich gesagt überhaupt gar nicht meins. Ist natürlich Geschmackssache am Ende des Tages, ja. Aber so Schokolade und Wein ist nicht, wer es mag, ja, die Winzer und auch dann die Schokoladiers, die dann da waren, da wurden dann Leute aus Belgien und Frankreich rangekarrt. Mhm. Ja,
ich würd da so ein bisschen Unterschied machen, dass ich sage, wenn das ein Schokoladendessert ist, also ein Küchlein
ja.
Oder
das ist ja was anderes.
Ja, weil viele jetzt vielleicht sagen, Schokolade geht gar nicht zu Wein.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen.
Du meinst rein tatsächlich ja. Die Schokolade in fester Form,
ja, das,
als Tafel
genau,
oder Plätschen.
Dann, ja,
oder?
Dann musst du den Mund schmelzen lassen, dann gibst du den Wein rüber, dann gibt es wirklich auch interessante Kombis, das ist alles prima. Mhm. Ich wollte damit nur sagen, es war hier mal ein Riesentrend. Es ist nicht meins, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich jetzt Schokolade zwar sehr genießen kann, aber die auch nicht in großen Mengen esse, also ich esse bevorzuge andere Speisen.
Ja,
das ist dann am Ende wieder Geschmackssache.
Also und wenn ihr euch total unsicher seid, also euer Weinhändler und der Winzer und die Winzerin eures Vertrauens geben euch doch gerne Tipps, wenn ihr ihnen eure Speisen nennt. Also wenn man hingeht und sagt, du, ich würde am Wochenende das und das gerne machen, in der Regel sind die Winzerinnen und Winzer ja auch Genussmenschen und die essen und trinken auch gut. Also insofern wissen die auch, was gut passt oder die haben selbst von Events, wo sie waren, Erfahrung. Traut euch, fragt. Und man darf auch mal mutig sein. Auch selbst bei mir klappt manchmal die Kombination zwischen Wein und Speisen nicht immer wie gedacht. Deswegen habe ich meistens nochmal einen Ersatz kühl liegen, wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, dass es passt. Oftmal bin ich zu faul, das halt vorher zu probieren, ja, dass ich sage, könnte das hinhauen oder die Speise ist noch nicht fertig und dann ist das, hat ein gewisses Restrisiko. Es kann aber auch andersrum gehen, das haben wir vor kurzem gesehen, da haben wir orientalisch gekocht mit so einer Tagine, Rind mit Gemüse und viel Gewürzen und sowas, ja. Und dazu habe ich dann mal einen Wein probiert, den ich kurz zuvor bei Sebrisch in Nierstein erworben hatte. Die haben einen Viognier und Viognier mag ich sehr. Die Sorte hatten wir ja auch in einer Folge mal so ein bisschen beschrieben. Und der war total zitronisch. Und da dachte ich mir, also die Nordafrikaner, die machen ja dazu eingelegte Salzzitronen zu so Schmorgerichten, um das aufzupeppen, um das frischer und bekömmlicher zu machen.
Weil der alles weiß, unfassbar. Maestro.
Weißt du nicht?
Dass die Marokkaner Salzzitronen zu Schmorgerichten essen.
Die sind fantastisch.
Das ja, das glaube ich, natürlich. Ja. Aber woher soll ich denn das wissen?
So, und da dachte ich mir, der ist so zitronig, also der ist extrem frisch und zitronig und dachte, das muss doch passen. Und wir haben es probiert und alle haben gesagt, sensationell.
Nee, aber solche Erlebnisse hat man tatsächlich. Also die hatte ich auch schon gehabt, im Restaurant, wenn ich mir gedacht habe, ach, ich nehme heute mal einen anderen Wein, also ich habe sonst normalerweise da jetzt mehr den. Mhm. Und dann hatten die irgendwie ein Angebot auch gehabt. Und häufig ist es auch so, René, das hast du vorhin auch schon anklingen lassen, wenn zu einem besonderen Gericht Wein der Woche oder Wein zu diesem Gericht angeboten wird, wenn eine Weinempfehlung gemacht wird, die kann man in der Regel wirklich annehmen, weil nämlich die machen, der Küchenchef und der Sommelier, die machen sich schon auch Gedanken.
Und auch wenn es kein Sommelier gibt.
Ja, eben. Also der Gastronom, der macht sich schon Gedanken, was kann man zu welchem Gericht trinken.
Oder der hat sich mit dem Winzer abgesprochen. Das ist ja auch so oft so, dass es dann Sachen gibt. So, was ich aber nochmal zurück zu meinem Beispiel sagen wollte, ist, man kann durchaus auch mal ausprobieren und sich was trauen. muss nicht immer gelingen, aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, Mensch, das hätte doch keiner gedacht. Schmorgericht mit Rindfleisch, weißer, durchaus säurebetonter, zitroniger Wein war gute Kombi.
Gut, also ab und an, um jetzt der Wahrheit mal die Ehre zu geben, also ich ernähre mich nicht nur von Eier-Ravioli, ab und an koche ich auch mal selbst oder es mitgekocht bei, und dann muss man sagen, dann wird auch schon überlegt, was nehme ich da für ein Wein dazu. Ja, das ist ja gar keine Frage. Ja.
Aber du hast noch ein Highlight, dass wir sagen, ja, was geht gar nicht.
Genau. Ja genau, also ihr wollt ja vielleicht auch wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habt ihr uns den Mund wässrig gemacht mit allem, was gut zusammenpasst, aber gibt es denn auch irgendwas, also du hast es ja schon mal gesagt, sauer mit sauer ist schwierig, ja, aber es gibt auch noch andere Kombinationen oder überhaupt Zutaten. Ja, oder die man besser meiden sollte mit Wein. Ja. Artischocken beispielsweise ist schwierig mit Wein. Rohe Tomate, ja,
auch eher schwierig.
Ja. Säure-Süß ist da drin, der Tomate ist schwierig. Ja. Dann roher Spinat, Obst, mit Abstrich, das kommt immer drauf an. Ja. Rettich, also Wasabi, das ist ganz scharf.
Rettich und Wasabi, ich habe mal beides aufgeschrieben.
Ja, Rettich und Wasabi. Dann Sardellen, sehr salzig, ja.
Wenn ich jetzt ein Pasta wieder gericht habe, wo Tomaten auch, wo ich eine Soße mache.
Wo dann die Süße auch wieder drin ist,
ja, okay. Ja. Aber wenn ich jetzt nur die Sardellen, die gibt es ja auch mittlerweile im wunderbaren, als Jahrgangssardellen, ist ja auch wieder hip, habe ich letztens im Elsass gesehen, da gab es einen ganzen Laden, der sich nur mit Sardellen, und wenn die aus der Dose sozusagen kommen,
Dijon-Senf ist schwierig, Matthäus, Joghurt, Eier, Eis, Kaffee, Vinaigrette.
Ja. Das sind so die Sachen.
Wein passt zwar zu fast allem, aber eben manchmal sollte man vielleicht auch besser auf ihn verzichten und ein anderes Getränk wählen. Und das ist ja, haben wir jetzt eben mal ein paar Sachen aufgezählt. Ja. Mhm. Man verdirbt sich sonst einfach den Genuss und das muss ja auch nicht sein. So, René, wir sind jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Was hat man denn heute alles Schönes gehabt?
Ich habe total Mundwasser jetzt gerade wieder, weil wir so viel über Essen und Getränke, und ich hoffe, bei euch zu Hause ist das momentan nicht so, dass ihr jetzt sofort losstürzen müsst, aber meistens geht mir so, wenn ich eine Kochsendung sehe, nach einer halben Stunde bin ich auch motiviert zu sagen, was mache ich. Also wir haben heute mal so ein bisschen erklärt, wie ist es gewachsen, das Thema Wein und Speisen, kulturhistorisch, welche Regionen gibt es. Dann haben wir ein paar Merksätze, dass wir gesagt haben, wenn ihr in der Region seid, dann esst und trinkt die Speisen, die es dort gibt. Einfache Speisen, einfacher Wein, gehobenes Essen, gehobener Wein und so weiter. Wir haben mal ein bisschen erklärt, welche Kombis gut sind. Wir haben erklärt, wie das mit dem Fett Gehalt aussieht, dass der eigentlich beim Fleisch und Fisch die Weinauswahl bestimmt. Wir haben erklärt, welche Rebsorten zu welchen Speisen ganz gut passen. Wir hatten einen kleinen Exkurs zum Thema Käse. Schwieriges Thema, weil man da viel richtig und viel falsch machen kann. Aber das muss man ausprobieren. Und Thema ausprobieren, wir hatten zum Schluss nochmal gesagt, traut euch, probiert, macht was und notfalls fragt den Gastronomen, fragt den Winzer, fragt euren Fischhändler, wenn ihr was kauft und sagt, was könnte man dazu machen. Meistens haben die Fischhändler ja auch Material da stehen, die Weine im gut sortierten Fischladen. Und insofern sind wir jetzt leider schon wieder am Ende unserer zweiten Staffel, Tom.
Bei den Fischladen hast du mich nochmal auf eine Anekdote. Idee gebracht. Nee, keine Anekdote. Also eine meiner liebsten Nachspeisen ist Thunfischsalat mit heißen Himbeeren.
Jetzt dreht er völlig ab.
Den wollte ich noch raushauen. Sorry. Leute, wir sind am Ende dieser Folge, aber auch am Ende der zweiten Staffel Wein mal eins angekommen. Mal gucken, vielleicht gibt es ja noch eine dritte Staffel, ja, wenn der René und ich uns noch was einfallen lassen.
Wir steigern uns ja. Wir hatten in der ersten Staffel 11, jetzt haben wir sogar schon in der zweiten Staffel 12 Folgen hingekriegt.
Gut, dann gebe ich dir eine kleine Hausaufgabe mit nach Hause. Wie viele Folgen haben wir in der 46. Staffel?
Oh, wei.
Rechne das mal aus. Also gut, hängt auch ein bisschen von euch ab. Schickt uns eure Mails. Vielleicht habt ihr ja Themenanregungen wie bei der ersten Staffel. Da haben wir ja einige heute bei dieser Staffel auch verbraten schon. Vielleicht habt ihr das auch für eine mögliche kommende Staffel. Schickt die Mails an weinmal1@vrm.de. Euch wünschen wir viel Spaß und viel Genuss mit Wein und Speisen. Und mir bleibt nur zu sagen, mach's gut. Bis demnächst.
Ja. Tschüss. Ace.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.